Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Ukraine entgleitet der Übergangsregierung zunehmend die Kontrolle über den Osten des Landes. Auch das entsandte Militär bekommt die prorussischen Aktivisten offenbar nicht in den Griff. Stattdessen verschärften sich heute die Spannungen. Separatisten brachten sogar Panzer in ihre Gewalt und in Kramatorsk streckte eine ukrainische Militärkolonne die Waffen.
Sie stecken fest. 14 gepanzerte Fahrzeuge mit ukrainischen Soldaten. Heute Morgen waren sie auf dem Weg zu einem Flugfeld in Kramatorsk. Eine ausweglose Mission. Bald waren sie von Bürgern umringt, die ihnen den Weg versperrten. Am Abend versucht einer ihrer Kommandanten, die Bürger zu beruhigen. Wir müssen einen Kompromiss finden, sagt er. Wir nehmen die Munition aus unseren Waffen und dann lasst ihr uns ziehen. Die prorussischen Bürger hier begreifen sich als friedliche Demonstranten und sind entsetzt über die Armee in ihrem Dorf. Sehen Sie, was hier passiert. Das ist das Echo des Maidan. Das gleiche Szenario wie im Winter in Kiew. Aber da waren sie Helden. Und wir werden als Alkoholiker, Terroristen, Separatisten beschimpft. Im wenige Kilometer entfernten Kramatorsk führen schwer bewaffnete prorussische Aktivisten vor, was sie am Morgen erbeutet haben. 6 gepanzerte Fahrzeuge der ukrainischen Armee. Und die Bevölkerung lässt sich gerne mit ihren Helden fotografieren. Wir sind hierher gekommen, um den Bürgern zu helfen. Wir sind aus der Krim. Wir hatten auch ein Referendum dort, um uns Russland anzuschließen. Die Ukrainer hier haben uns um Hilfe gebeten. Meine militärische Ausbildung, da kann ich Ihnen leider nichts darüber sagen. Das einzige sichtbare Zeichen einer Präsenz aus Kiew, zahlreiche Hubschrauber und Militärjets und ukrainische Scharfschützen, die das Flugfeld von Kramatorsk bewachen.
Zu den aktuellen Entwicklungen im Osten der Ukraine, nun live aus Donetsk, Goline Atay.
Ja, was heute hier in Kramatorsk passiert ist, das erinnert fatal an die schleichende Aufgabe ukrainischer Staatsmacht. Genauso wie auf der Krim. Die ukrainischen Soldaten stehen der gleichen Art von moralischer Erpressung gegenüber wie dort. Denn weder können sie auf ihre eigenen Bürger schießen, noch können sie den Befehlen der Zentralregierung aus Kiew wirklich nachkommen und die Region von Separatisten zurückerobern. Und so geben viele von ihnen auf, gedemütigt und von ihren eigenen Befehlshabern in Stich gelassen. Das ukrainische Militär, das wird seit Jahren vernachlässigt und verfügt kaum über einen nennenswerten Nachrichtendienst. Eine russische Nachrichtenagentur hat übrigens heute vermeldet, dass Ex-Präsident Janukowitsch am Sonntag in Donetsk erwartet werde. Ein Gerücht bislang. Es kann Propaganda sein, es kann aber auch der reale Beginn sein einer ostukrainischen Teilrepublik. Mit diesen Informationen zurück zu Linda Zervakis.
Die NATO zeigt in der Ukraine-Krise demonstrativ Flagge und verstärkt ihre Präsenz an der Ostgrenze. Flugzeuge, Schiffe und Soldaten würden in die osteuropäischen Mitgliedsländer entsandt, kündigte NATO-Generalsekretär Rasmussen an. Die Maßnahmen dienten der Verteidigung, der Abschreckung, aber auch der Deeskalation. Rasmussen betonte zugleich die Gesprächsbereitschaft des westlichen Verteidigungsbündnisses.
Routineflüge der US Air Force vor wenigen Tagen im Rahmen einer NATO-Übung in Rumänien. Ähnliche Manöver wird man an der östlichen Flanke der Verteidigungsgemeinschaft jetzt häufiger sehen, kündigt der NATO-Generalsekretär an.
We will have more planes.
Wir werden mehr Flugzeuge in der Luft haben, mehr Schiffe auf dem Wasser und wir werden unsere Verteidigungsbereitschaft am Boden verstärken. Zum Beispiel wird unsere Air Police häufiger den Luftraum über dem Baltikum kontrollieren. Die NATO macht ernst und reagiert damit auf das Drängen ihrer östlichen Mitgliedsländer. Die verlangen schon seit Beginn der Ukraine-Krise eine sichtbare Präsenz von Bündnistruppen. Der Ton wird rauer auch im Europaparlament, wo einige Abgeordnete härtere Sanktionen gegen Russland fordern. Der Vorsitzende im Auswärtigen Ausschuss warnt,
dass die Gefahr besteht, wenn Russland hier durch die Ukraine weitergeht und vielleicht Moldawien als nächstes Ziel hat, dass dies bedeutet, dass dies multilaterale Netzwerk, Völkerrecht, dass über Jahrzehnte die Basis von Frieden in Europa war, dadurch zerstört wird.
Wie viele Kampfjets und Soldaten die NATO konkret an ihre Ostgrenze schicken wird, ist noch nicht klar.
Die militärischen Maßnahmen seien rein defensiv und keine Bedrohung Russlands, betont die NATO. Dennoch einen Tag vor dem wichtigen Genfer Krisentreffen zwischen USA, EU, Russland und der Ukraine will die NATO Stärke demonstrieren. Dies könnte die ohnehin angespannten Beziehungen zu Russland weiter belasten.
Über die Reaktionen der NATO auf die Ukraine-Krise informieren wir Sie ausführlich auf tagesschau.de. Im Interview mit einem Osteuropa-Experten gehen wir außerdem der Frage nach, wie die Einheit des Landes gewahrt werden kann. Vor der Küste Südkoreas ist am Morgen eine Fähre mit 459 Menschen an Bord gekentert und kurz danach gesunken. Nach Angaben der Küstenwache werden immer noch mehr als 280 Passagiere und Besatzungsmitglieder vermisst. Unter ihnen viele Schüler, die auf einer Klassenreise waren. Die Behörden bestätigten bislang den Tod von 4 Menschen. Die für 900 Personen zugelassene Fähre war auf dem Weg von der Hafenstadt Incheon zur Ferieninsel Jeju, als sie in Seenot geriet.
Der sichtbare Teil der Tragödie ragt noch immer aus dem Wasser. Doch es ist der unsichtbare, der Rettungskräften und Angehörigen Angst macht. Wie viele Passagiere sind noch eingeschlossen im Wrack? Wie viele tot? Dass hunderte junger Menschen Opfer der Havarie geworden sein könnten, lässt auch die Staatspräsidentin beim Besuch des Krisenstabs nicht unberührt. Es ist wirklich tragisch, dass Schüler, die auf Klassenreise gehen wollten, und andere Passagiere in einen so unglücklichen Unfall verwickelt waren. Ob unglücklich oder fahrlässig, das ist noch zu untersuchen. Augenzeugen berichten von einem lauten Knall oder Stoß vor den Bug, bevor sich das Schiff neigte. Ein Indiz für einen Zusammenstoß mit einem Hindernis? Wollte der Kapitän eine Abkürzung nehmen? Die Fähre war 3 Stunden verspätet ausgelaufen. Fragen, auf die auch die Eltern der Schüler gern Antworten hätten. Sie drängen zum Unglücksort und durchleiden Fürchterliches. Mein Kind hat mich aus dem sinkenden Schiff angerufen. Es hatte Verbrennungen und Schmerzen. Seitdem habe ich nichts mehr gehört von ihm. In der Durchsage an Bord hieß es, wir sollten die Ruhe bewahren. Aber das Schiff ging schon unter und da waren noch viele Schüler, die es nicht mehr nach draußen geschafft haben. In dunkler Nacht warten die Angehörigen nun auf Nachrichten vom Meer, wo Taucher trotz starker Strömung damit begonnen haben, das Wrack zu durchsuchen. Doch die Hoffnung auf Überlebende schwindet.
Zehntausende Menschen versuchen jedes Jahr über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. In der sogenannten Seeaußengrenzenverordnung hat das Europaparlament heute strengere Regeln im Umgang mit Flüchtlingen beschlossen. So ist die EU-Grenzschutzagentur künftig vorrangig verpflichtet, Menschenleben zu retten. Aufgegriffene Flüchtlingsboote dürfen nicht mehr in Richtung Afrika zurückgedrängt werden. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex war als eine Konsequenz des Schengen-Abkommens gegründet worden.
Sie sollen Europas Außengrenzen schützen, doch wenn die EU-Agentur Frontex demnächst ein Boot mit Flüchtlingen entdeckt, dann soll die Rettung von Menschen aus Seenot oberste Priorität haben. Das EU-Parlament in Straßburg beschloss auch, dass niemand zurückgeschickt werden darf, dem in der Heimat Folter oder Todesstrafe droht.
In der Frontex-Verordnung wird klar geregelt, dass Flüchtlinge Schutz bedürfen. Und es steht eben nicht nur dieser abwehrende Charakter im Mittelpunkt.
Das einfache Abdrängen von Booten soll künftig nicht mehr stattfinden. Und es ist auch klar, dass in jedem Einzelfall geprüft werden muss, ob jemand einen Anspruch auf Asyl hat, besonders schützenswert ist und deshalb sicher nach Europa begleitet werden muss.
Die präzisierten Vorgaben sind eine Verbesserung, sagen die Grünen im Europaparlament. Den Schutz der Flüchtlinge halten sie aber weiterhin für lückenhaft.
Wir sehen nicht, wie auf hoher See eine Einzelfallprüfung erfolgen kann. Es gibt keine Dolmetscher an Bord, es gibt keine Richter an Bord. Also wie sollen da Flüchtlinge effektiv ihr Recht auf Asyl erreichen können?
Die neuen Regeln gelten nicht für alle Einsätze im Mittelmeer, sondern nur für solche, die von der EU-Agentur Frontex koordiniert werden.
Neue Aufgaben für die EU-Grenzschützer, das kann Leben retten, wenn dadurch weniger Menschen im Mittelmeer ertrinken. Die grundlegenden Probleme löst das nicht. Die Zahl der Flüchtlinge steigt, die EU muss reagieren. Eine gemeinsame Antwort haben die Mitgliedstaaten allerdings noch nicht gefunden.
Bund und Länder wollen dem Nachwuchsmangel in der Altenpflege mit einer Ausbildungsreform begegnen. Künftig soll es eine einheitliche Ausbildung für alle Pflegeberufe geben müssen, hieß es nach einem Spitzentreffen der zuständigen Länderminister mit Bundesgesundheitsminister Gröhe. Geplant ist, Schulgeld zu streichen und den Wechsel in andere Pflegebereiche zu erleichtern. Das entsprechende Gesetz soll im kommenden Jahr auf den Weg gebracht werden. Für die Aktionäre des Energieversorgers RWE gab es heute auf der Hauptversammlung keine guten Nachrichten. Der Konzern verbuchte im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Rekordverlust von knapp 3 Milliarden Euro. Die Dividende für die Anleger soll halbiert werden. Dem Unternehmen machen die niedrigen Preise an den Strombörsen schwer zu schaffen. Die Kraftwerke verdienten bei Weitem nicht mehr das Geld, das sie brauchen, sagte Vorstandschef Therium.
RWE-Chef Peter Therium hat schlechte Nachrichten für die Aktionäre. Die Zeiten der Rekordgewinne beim Energieriesen scheinen vorbei. Denn die aktuelle Lage von RWE sei sehr ernst.
2,8 Milliarden Euro Minus. Zum ersten Mal seit über 60 Jahren weist RWE einen Nettoverlust aus.
Das Problem von RWE? Der Preis für Strom ist an der Börse so weit gesunken, dass die großen Kraftwerke kaum noch Geld einbringen.
Mit der Energiewende wurde der RWE das Geschäftsmodell entzogen. Und jetzt ist die Frage, womit will man Geld verdienen in den nächsten 5 Jahren, 10 Jahren?
Der Konzern muss sparen. Deshalb sinkt die Dividende für die RWE-Aktie weiter. 2010 lag sie noch bei 3,50 Euro. 2011 und 2012 wurde sie auf 2 Euro gesenkt. Nun soll sie noch einmal halbiert werden, auf 1 Euro im letzten Jahr. Besonders hart trifft das die Kommunen, zum Beispiel Essen, einen Großaktionär von RWE.
Die Stadt Essen wird über die Dividende rund 19 Millionen Euro verlieren. Die Dividendenhalbierung bedeutet also, dass jede Aktie nur noch die Hälfte abwirft. Und diese 19 Millionen Euro fehlen uns letztlich im Haushalt. Und wir werden versuchen müssen, das über den gesamten Haushalt in der Breite zu kompensieren.
Ein empfindlicher Verlust für die Stadt, die ohnehin stark verschuldet ist. Denn sie hat ihr Haushaltsdefizit bereits voll ausgeschöpft. Essen muss also 19 Millionen Euro einsparen. Geld, das dringend für Nahverkehr, Kindergärten oder Schwimmbäder gebraucht würde.
Im Prozess um die gescheiterte Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring ist der frühere Finanzminister von Rheinland-Pfalz, Däubel, zu 3,5 Jahren Haft verurteilt worden. Die Richter am Landgericht Koblenz befanden den SPD-Politiker der Untreue in 14 Fällen für schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte Däubel unter anderem vorgeworfen, Steuergelder in Millionenhöhe gefährdet zu haben.
Er hielt sich bis zuletzt für unschuldig, der ehemalige rheinland-pfälzische Finanzminister Ingolf Däubel. Die Richter aber verurteilten ihn zu 3,5 Jahren Haft, weil er Steuergeld in Millionenhöhe aufs Spiel setzte.
Es muss eine Revision geben. Eine solche Entscheidung kann man dem BGH nicht vorenthalten. Wir sind enttäuscht. Der Respekt vor dem Gericht gebietet es jetzt nicht, in Einzelheiten zu gehen. Die zweite Runde spielt in Karlsruhe.
In dem spektakulären Prozess mussten auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer und ihr Vorgänger Kurt Beck als Zeugen aussagen. Denn die Landesregierung wollte in der strukturschwachen Eifel Arbeitsplätze schaffen und baute für rund 330 Millionen Euro einen Freizeitpark am Nürburgring. Der Plan des Ex-Finanzministers von Rheinland-Pfalz? Eine private Finanzierung. Dabei setzte er vergeblich auf dubiose Finanzvermittler. Ingolf Däubel musste zurücktreten, nachdem ein Millionenscheck eines angeblichen US-Milliardärs ungedeckt war. Die Privatfinanzierung platzte. Lange Zeit versuchte Däubel dies zu vertuschen, indem er den Bau mit Geld der Rheinland-Pfälzischen Landesbank über Umwege finanzierte. Nach 1,5 Jahren und 64 Prozesstagen endet der Nürburgring-Prozess in Koblenz. Er wird wohl in Karlsruhe weitergehen. Mit so einem harten Urteil hatten hier nur die wenigsten gerechnet. Doch die Richter sahen schwerwiegende Verstöße gegen den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit. Das Urteil dürfte also Signalwirkung haben für Politiker, die in Zukunft Großprojekte mit Steuergeld finanzieren wollen, auch wenn die Richter betonten, dass Politik Gestaltungsspielraum haben muss.
Der Terror in Nigeria hört nicht auf. 20 Menschen, unter ihnen ein Stammesführer der Unruheregion Gwoza, wurden von bewaffneten Angreifern erschossen. Auch hierfür wird die extremistische Gruppierung Boko Haram verantwortlich gemacht. Erst gestern hatten Militante in dem Gebiet mehr als 100 Schülerinnen verschleppt. Am Montag waren bei einem Bombenanschlag in der Hauptstadt Abuja mindestens 71 Menschen ums Leben gekommen.
Am ersten Jahrestag des Anschlags auf den Marathonlauf in Boston ist ein Bombenalarm ausgelöst worden. Kurz nach einer Gedenkfeier für die Opfer des Attentats wurden im Zielbereich der Strecke 2 verdächtige Rucksäcke entdeckt. Experten sprengten die Taschen vorsorglich. Hunderte Menschen mussten in Sicherheit gebracht werden. Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Bei dem Attentat vor einem Jahr waren 3 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 260 wurden verletzt.
Die Lottozahlen: 18, 24, 28, 30, 35, 49, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Donnerstag, den 17. April.
Das Hoch über Mitteleuropa verlagert sich langsam weiter nach Osten. Morgen bringt es dem Süden und der Mitte Deutschlands noch viel Sonnenschein. Gegen Abend erreicht dann ein Tiefausläufer den Nordwesten. Nach Abklingen letzter Schauer am Alpenrand ist es in der Nacht allgemein trocken und vielfach klar. Morgen ist es im Süden sonnig, auch in der Mitte scheint meist die Sonne, hier ziehen nur ein paar lockere Wolken durch. Im Norden sind schon mehr Wolken unterwegs, gegen Abend verdichten sie sich im Nordwesten und an der Nordsee kommt Regen auf. Der Wind weht schwach bis mäßig, im Norden auch frisch, an der Nordsee zeitweise stark. Heute Nacht Tiefstwerte von +7 Grad auf Sylt bis -5 im Südosten. Morgen werden zwischen 10 Grad am östlichen Alpenrand und 19 Grad am Niederrhein erreicht. Am Karfreitag insgesamt wechselhaftes Wetter mit Sonne, Wolken und Regen, örtlich Gewittern. Am Samstag bleibt es vom Südwesten bis in die Mitte unbeständig. Nach Nordosten hin wird es meist freundlich. Am Ostersonntag teils Sonne, teils Wolken und vor allem ab dem Nachmittag mancherorts Schauer, vereinzelt auch Gewitter.
Thomas Roth begrüßt Sie um 21.20 Uhr in der Halbzeitpause des DFB-Pokalspiels mit diesen Tagesthemen. Ursachenforschung, warum die Fähre in Südkorea verunglückt ist, und Machtvakuum, warum der ukrainische Antiterroreinsatz offenbar ins Leere läuft. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.